Also wir müssen uns ja nicht richtig outen, aber irgendwo ist es ja auch trotzdem eine Form von Outing. Es fängt ja an, wenn ich nicht meine Eltern sage, sondern ja meine Moms. Wie, was, wer?
Ich erzähle dann immer gerne so von unseren Landurlauben auf dem Dorf, wo dann alle so denken, okay, ja, wenn dann jetzt zwei Papas mit zwei dunkelhäutigen Kindern kommen, dann ist irgendwie da Alarm im Dorf.
Das sind Raphael und Clara. Beide sind mit queeren Eltern aufgewachsen.
Raphael mit zwei Papas, Clara mit zwei Mamas. Und beide haben ganz unterschiedliche Geschichten. Raphael kam als Pflegekind zu seinen Papas. Clara wurde über eine private Samenspende gezeugt.
Und für diese Folge wollen wir von den beiden wissen, wie ist es eigentlich, in einer Regenbogenfamilie aufzuwachsen? Ist es wirklich so anders als eine Heterofamilie? Und welche Klischees und Vorurteile können sie gar nicht mehr hören?
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hello, hello, liebe Clubbies da draußen. Ich bin, wie immer, die Sophia.
Ja, hallöchen, Leute. Und ich bin die andere Seite vom Podcast. Ich bin der Dimi. Und wir freuen uns, dass ihr wieder hier seid. Willkommen zurück im Club.
Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir entdecken ja in jeder Folge mit euch die queere Community ein kleines bisschen mehr. Und heute geht's um Kinder aus Regenbogenfamilien. Darunter versteht man Familien, in denen mindestens ein Elternteil queer ist.
Und so eine Regenbogenfamilie, das muss man ja jetzt auch direkt sagen, kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel kann sich jetzt ein lesbisches Paar dazu entscheiden, ein Kind durch eine Samenspende zu bekommen. Oder, angenommen, einer meiner Elternteile outet sich jetzt irgendwann als trans, dann würden wir ja auch automatisch zu einer Regenbogenfamilie werden. Also da gibt es ganz viele Varianten, wie so eine Regenbogenfamilie am Ende entstehen kann und auch aussehen kann.
Voll. Aber wenn ich so an Regenbogenfamilien denke, dann fallen mir irgendwie immer zuerst Geschichten von Eltern ein, die zum Beispiel auf Social Media davon erzählen, wie ihr Weg zum Kind war. Wir haben dazu auch schon zwei Podcast-Folgen gemacht, und zwar Nummer 19 und 111. Wir verlinken die natürlich in den Shownotes. Könnt ihr in der ARD-Audiothek nachhören und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Das ist ein guter Tipp, Sophia. Ich finde, die Perspektive von den Kindern, die wird aber oft gar nicht gehört oder zumindest sehr, sehr selten.
Heute werden wir das ändern, denn ihr habt es ja schon im Intro gehört. Wir haben uns wieder zwei tolle Menschen hier ins Podcast-Studio eingeladen. Und zwar Raphael und Clara. Willkommen im Club und schön, dass ihr da seid.
Hallöchen.
Bis jetzt wissen wir ja von euch eigentlich nur, dass ihr beide mit queeren Eltern aufgewachsen seid. Deshalb wollte ich mal so ganz kurz vorstellen. Clara, fang mal gerne an.
Yes, genau. Also ich bin Clara, ich bin 22. Ich bin geboren und aufgewachsen in München, wohne mittlerweile in Hamburg und studiere dort Kindheitspädagogik. Und genau, meine Mamis leben leider immer noch in München, also nicht bei mir ganz nah. Und entstanden bin ich, wie gesagt, über eine Samenspende. Also mein Papa gibt es in meinem Leben. Ich nenne ihn Papa in den Erzählungen, aber ich würde ihn persönlich nicht Papa nennen.
Sehr spannend, darüber sprechen wir auch noch. Und das seht ihr jetzt Leute natürlich nicht, aber das Augen-Make-up von Clara Slate. Also die Lidschattenpalette ist sehr, sehr gut pigmentiert und es funkelt gut neben mir.
Da kann ich jetzt leider nicht mithalten.
Aber Raphael, hau mal raus.
Genau, ich bin Raphael, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin, wohne aber hier in München fürs Studium, mache hier meine Masterstudiengänge Konzertgesang und Kultur- und Musikmanagement. Und die andere Hälfte der Zeit bin ich auch in Berlin, weil ich da arbeite und meine Eltern wohnen.
Sehr, sehr nice. Ja. Bevor wir jetzt genauer so über euer Aufwachsen sprechen, machen wir immer so ein kleines Aufwärmspiel, damit wir so die Gäste einfach besser kennenlernen. Seid ihr ready und habt ihr Bock?
Natürlich.
Fall. Also heute würden wir das so machen, dass wir euch immer einen Satz vorgeben, den ihr dann beenden sollt, abwechselnd. Also ich sage zum Beispiel, Dimi, wenn du nur noch ein Gericht für den Rest deines Lebens essen müsstest, was wäre das?
Pastizio von meiner Oma. Leute, googelt das griechische Gericht.
Ich wollte gerade sagen, was ist es?
So ein Nudelauflauf mit Bechamelsoße und Topf.
Also, habt ihr beide Bock?
Auf jeden Fall.
Ein Traum. Okay, dann fangen wir mal an. Raphael, wenn du nur noch in ein einziges Land reisen dürftest, dann wäre das?
Frankreich, ganz klar. Ich habe da in der Schulzeit eine Zeit gewohnt und im Studium und ich liebe Frankreich und die Sprache und das Essen
und die
Menschen.
Ich wollte gerade sagen, sprichst du Französisch?
Ja.
Aha, cool.
Bien sûr. Ah.
Clara, wenn du noch eine Süßigkeit essen dürftest, dann wäre das?
Oh, kennt ihr diese Sahne-Mumus?
Du hast mich gequetscht.
Das klingt low-key, bisschen falsch, aber das sind so kleine Karamellblöcke.
Jetzt check ich. Ich habe sie gerade gesucht, Leute, also gegoogelt. Die heißen Sahne Mu-Mus, weil eine Kuh Mu
genau,
macht.
Da, genau, es ist eine Kuh drauf, deswegen Mu-Mu.
Okay, und jetzt die große Frage zum Schluss. Ein Satz, den ihr beide nacheinander beantworten sollt. Queere Eltern zu haben bedeutet für mich...
Eine schöne Kindheit gehabt zu haben.
Danke. Schön.
Das Beste der Welt.
Oh. Ich glaube, das ist auch schon mal so ein kleiner Spoiler, wie wholesome diese Folge wird, Leute. Und wir wollen jetzt ein bisschen weiter reintauchen. Und zwar ist es ja so ein Fakt, dass Regenbogenfamilien ganz unterschiedlich entstehen können. Clara, du hast ja zwei Mamas und... Ich war ja so ein kleiner Biologe, ne? Also in der Schule. Ich habe im Biounterricht schon gut aufgepasst und weiß, so zwei Cis-Frauen können jetzt nicht miteinander Kinder zeugen. Magst du uns vielleicht mal erzählen, wie du entstanden bist?
Klar. Meine Eltern sind jetzt mittlerweile seit 35 Jahren zusammen. Und eigentlich hätte ich 10 Jahre früher entstehen sollen. Meine Eltern hatten damals einen Studienfreund von meiner einen Mom, den sie ganz toll fanden. Der war schwul und es hätte irgendwie alles gepasst von den Voraussetzungen. Und der ist leider dann recht überraschend aufgrund von gesundheitlichen Umständen gestorben. Und 10 Jahre später haben meine Eltern dann auf so einem Art Netzwerktreffen, Party, meinen jetzt sozusagen leiblichen Papa kennengelernt, haben den dann so ein bisschen 2 Jahre auf Probe begleitet im Leben. Also es war dann schon klar, die Absicht, sich so kennenzulernen, wäre, um eben eine Samenspende von ihm über privatem Weg zu bekommen. Und dann irgendwann hat das dann gepasst und meine Eltern haben gesagt, gut, passt, haben alles irgendwie rechtlich auch nochmal abgesichert. Und dann bin ich entstanden.
Sweet.
Ich habe das Glück, sage ich mal, irgendwo oder das Privileg, dass ich weiß, welchen leiblichen Ursprung ich habe. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und das finde ich auch sehr schön. Aber brauchen tue ich es absolut nicht.
Ja, also, es ist so nice to have.
Voll.
Ich stelle mir das auch irgendwie eher vor, vielleicht wie so ein Gunkel, so ein gay Onkel.
Ja. Und wie oft siehst du den so?
Also geschuldet dessen, dass er in London lebt, bisschen weniger. So 1-2 Mal im Jahr oder so ähnlich.
Aber cool, weil du hast jetzt immer eine Bleibe in London.
Ja, das ist ganz nice.
Schon Pluspunkt gerade.
Yes. Schon nice.
Wie ist es denn mit deinen Mamas? Also, was ich mich zum Beispiel immer gefragt habe, ist, wenn man jetzt 2 Mamas hat, wie nennt man die?
Mama und Mami.
Und dann ist so klar definiert, wer Mama ist und wer Mami ist.
Meine eine Mama heißt Barbara und das ist Mama. Und meine andere heißt Stephanie, das ist Mami.
Ah, macht Sinn.
Okay, ja, makes sense.
Schauen wir mal zu dir, Raphael. Bei dir ist die Familiengeschichte ja nochmal ganz anders, weil keiner deiner beiden Papas biologisch gesehen dein leiblicher Vater ist. Ich weiß, dass du als Pflegekind zu deinen Vätern gekommen bist. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, wieso der Hintergrund ist?
Ja, gerne. Also ich war ungefähr 2 Jahre alt, als ich zu meinen Vätern gekommen bin. Und Grund war, dass meine leibliche Mutter krank war, also psychische Probleme hatte und sich gewünscht hat, dass ich in eine Pflegefamilie komme. Und dann war ich eine kurze Zeit, an die ich mich natürlich nicht erinnern kann, in einer Kurzzeitpflegefamilie. Und sie hatte damals den schon besonderen Wunsch wahrscheinlich, dass ich zu 2 Vätern komme. Und ja, so bin ich zu meinen Eltern gekommen.
Krass, also sie hat den Wunsch geäußert und dann ist so passiert?
Ja, also das ist zumindest die Version, die ich heute kenne. Und ich habe auch mit ihr mal darüber gesprochen. Und das war sozusagen, ich denke, ein bisschen der Wunsch vielleicht dahinter, dass es keine andere Mutter gibt.
Keine Konkurrenz so vielleicht.
Ja, sozusagen.
Okay. Also du hast immer noch Kontakt zu deiner Mama?
Nein, heute nicht. Also ich hatte meine ganze Kindheit immer Kontakt zu ihr und es gab auch sehr, sehr schöne Zeiten, wo ich sie relativ regelmäßig gesehen habe. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht doch ein bisschen ähnlich wie auch mit deinem Vater. Meine leiblichen Eltern sind irgendwie nicht so die Bezugsperson in meinem Leben. Mhm. Und bei meiner Mutter war es immer noch ein bisschen anders, weil ich die eben überhaupt regelmäßig gesehen habe und das Jugendamt ja auch den Umgang geregelt hat, weshalb ich schon eine emotionale Bindung zu ihr habe. Aber das war für mich auch immer nicht ganz leicht. Mhm. Und ja, deswegen hatte ich dann irgendwann mit 15 oder 16 entschieden, dass ich eigentlich keinen Kontakt möchte und sehe sie jetzt, also habe sie dann noch 1-2 Mal gesehen, ja, seitdem.
Wer jetzt bisher noch gar nicht aufgetaucht ist in deiner Erzählung, ist dein biologischer Vater.
Ja, den gibt's natürlich auch. Und ich habe zu dem tatsächlich fast gar keinen Kontakt. Also ich habe ihn in meinem Leben ein paar Mal gesehen und das war auch immer so schön. Aber das ist für mich wirklich ein fremder Mensch. Ich habe ihn, als ich 15 oder 16 war, noch einmal getroffen, weil er sich das gewünscht hatte im Jugendamt. Und es war schon lustig auf eine Art, weil ich glaube, ich habe wirklich viel von meinen Vätern, aber es gibt einfach Sachen, die sind irgendwie, weiß ich nicht, in den Genen eingeschrieben, irgendwelche Bewegungen oder die Art und Weise, wie man spricht und lacht und so. Es war interessant, aber es ist im Endeffekt trotzdem eine fremde Person. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Also meine Väter sind meine Eltern und ich liebe die sehr und das ist alles, was ich brauche.
Cute. Wie ist es denn bei dir? Also wie nennst du deine Väter?
Papa und Papi.
Hä, hey, lustig. Ja.
Es bietet sich vielleicht auch einfach an.
Ja, ja. Let's be real, so spätestens, wenn ihr zum Kindergarten geht oder zur Grundschule, kommen halt, hey, warte, aber warum ist deine Familie anders als irgendwie meine, also so eine Heterofamilie? Wie offen sind denn eure Eltern mit dem Fakt umgegangen, dass eure Familienkonstellation so ein bisschen anders ist als die vieler anderer Familien?
100% offen und immer auch eher offensiv, das gleich sagen, dass keine Missverständnisse aufkommen oder so. Ich glaube, das war schon auch wichtig, um uns als Kinder, also mein Bruder und mich, ein Stück weit zu schützen vor komischen Fragen von Lehrern oder Erziehern oder dergleichen mehr. Ja,
ja, schließe ich mich 100% an. Also meine Eltern sind auch super politisch von Anfang an immer gewesen und haben das eigentlich 1:1 genauso gemacht.
Also ihr könnt euch eigentlich nicht an so eine Zeit erinnern, wo das nicht besprochen wurde. Also es war wirklich schon so, im jungen Alter wurde es direkt klargestellt.
Ja.
Immer, ja. Und ich finde das auch wichtig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Weil sonst taucht ja bei euch die Verwirrung auf und dann geht ihr zum Kindergarten und denkt euch so, hä, was ist gerade irgendwie falsch, in Anführungsstrichen, obwohl ja gar nichts falsch ist.
Du brauchst ein festes Standing von Anfang an.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr in der Verantwortung von den Eltern dann, dafür zu sorgen, dass die Aufklärungsarbeit von Anfang an so als selbstverständlich irgendwie auch gilt, dass du einfach weißt, so, es ist alles gut, wir sind genauso eine normale Familie wie jeder andere, so wir funktionieren genau gleich.
Es kann auch für ein Kind, glaube ich, kaum was Schwierigeres geben, als wenn man das Gefühl hat, sich für die Familie rechtfertigen zu müssen.
Mhm.
Und deswegen.
Ja, auch für seine Existenz irgendwo. Ne?
Also, wenn ihr irgendwann mal Kinder habt, dann seid offen. Ist wichtig.
Preach. Ihr da draußen.
Die Mäuse.
Und wir.
Und wir auch. Ich habe höchstens meine Schildkröte. Ihr habt ja schon beide jetzt erwähnt, dass eure Eltern super offen von Anfang an damit umgegangen sind, wieso die Konstellation in eurer Familie zustande gekommen ist. Und ich frage mich so, könnt ihr euch noch so an den allerersten Moment erinnern, wo euch das so zum ersten Mal so krass bewusst geworden ist? Also, dass ihr in so einer Regenbogenfamilie seid und damit vielleicht auch irgendwie anders als andere?
Also, eigentlich meinem Bruder und mir war es immer klar, aber ich erinnere mich so an Momente, wo es natürlich aufgefallen ist, stärker aufgefallen ist. Zum Beispiel, weiß ich noch, im Kindergarten gab es immer den Muttertag und dann konnte man was basteln für die Mutter. Und dann war ich immer so, ja, okay, für wen bastel ich jetzt was? Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe daran wenig schlechte Erinnerungen in dem Sinne. Die Erzieher haben dann gesagt, ja, dann bastelst du was für deine Väter.
Und bei dir, Clara, kannst du dich noch an solche Momente erinnern?
Also ich glaube, so richtig selber erinnern nicht. Es ist schon eher so Geschichten, die man dann von den Eltern noch von damals erzählt bekommen hat.
Mhm.
Es ist auch Kindergarten, würde ich sagen. Dann wurde ich halt an dem einen Tag von meiner einen Mom abgeholt und an dem anderen halt von der anderen. Und dann hat mich halt irgendein Kind gefragt, boah, wie viele Mütter hast du eigentlich?
100.
So, ja, 1 Million. Morgen kommt die 5. Aber es war halt immer so, ne? So am Muttertag bastelst du halt was für deine Väter und am Vatertag, keine Ahnung, ja, ich kann ihm eine Nachricht schreiben, aber also das sind ja alles nur so Gender-Norm-Geschichten, so ein Tag im Jahr, okay, und dann?
Es ist ja auch alles gesellschaftlich konstruiert, diese ganzen Tage und so, von daher.
Es ist gemacht.
Wie waren denn so insgesamt die Reaktionen von anderen oder zum Beispiel auch von FreundInnen, wenn du zum Beispiel mit deinen beiden Vätern irgendwo hingekommen bist oder wenn du davon erzählt hast, dass du zwei Papas hast? Oder gab es vielleicht auch Momente, wo du dir dachtest, ah, vielleicht erzähle ich es noch nicht?
Also ich glaube, Kinder sind im Allgemeinen relativ offen.
Mhm.
So, die nehmen Sachen eher so hin. Es ist dann eher so, ah, du hast zwei Papas, ah, okay, das ist sehr interessant. Manchmal, jetzt heute im Nachhinein, wenn ich an Situationen denke, habe ich eher dann bei Lehrern vielleicht so eine unterschwellige Ablehnung gespürt oder ich habe heute jetzt im Nachhinein auch manchmal gehört, so was meine Eltern erzählt haben, dass manchmal vielleicht auch nicht ganz so einfach war. Aber mir gegenüber, muss ich sagen, habe ich das jetzt in meinem normalen Alltagsumfeld nie gemerkt, dass das despektierlich ist. Auch von Lehrern, die haben das jetzt nie an mir ausgelassen, selbst wenn die das vielleicht nicht toll fanden oder so. Aber genau, ich glaube, diese Offenheit mit der eigenen Familie ist total wichtig, weil Menschen dann merken, dass das irgendwie schön ist und dass es gut funktioniert und dass vielleicht auch Klischees, die man im Kopf hat, gar nicht so stimmen. Ich erzähle dann immer gerne so von unseren Landurlauben oder so auf dem Dorf, wo dann alle so denken, okay, ja, wenn dann jetzt zwei Papas mit zwei dunkelhäutigen Kindern kommen, dann ist irgendwie da Alarm im Dorf. Aber selbst, also oh zum Beispiel hier im, ja, aber zum Beispiel.
Ah ja, aber ja. Weil Zeitnot ja. Für euch Klubis da ja. Draußen, das ja. Hast du uns ja davor erzählt, deine ja. Väter sind ja weiß.
Ja, genau.
Und du
genau.
Bist schwarz.
Genau, genau. Und mein Bruder auch. Und dann waren wir, also hier in Bayern zum Beispiel, ein paar Mal im Urlaub. Und da war ich schon so, weiß ich nicht, 10, 11 und hatte immer so ein bisschen Sorge. Ja, okay, wie kommt das jetzt hier an oder so im Wirtshaus oder so. Aber selbst da war es immer so, ja, okay, ist anscheinend so. Und deswegen finde ich es Offenheit und einfach so Kommunikation voll wichtig und auch dazu zu stehen. Und ich hatte das in meiner Kindheit eigentlich auch fast nie, dass ich das Gefühl hatte, ich will das jetzt irgendwie verheimlichen. Eher dann, weil ich keine Lust hatte, meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen im Urlaub oder so.
Ja. Safe. Ja, und im Urlaub willst du auch einfach runterkommen. Ja, einfach mal so. Da musst du dir nicht hier deinen ganzen Wikipedia-Eintrag liefern. Ja, genau. Clara, wie waren denn so bei dir die Reaktionen aus deinem Umfeld? Was hast du so erlebt?
Also ich kann mich da eigentlich auch wieder nur anschließen. Es ist viel passiert natürlich auch im Kopf und man denkt sich viel drumherum. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen positiverweise meinen Eltern auch wieder geschuldet, dass sie mich einfach auf ja, jede Art vorbereitet haben. Für jeden Satz hatte ich halt schon, bevor du ihn fertig gesprochen hast, hätte ich dir schon ein schlagkräftiges Argument gegen den Kopf werfen können. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig und dementsprechend stehst du auch einfach anders im Leben. Also ich glaube, argumentieren mit Regenbogen, Familien, Kindern willst du nicht. Weil wir sind Argumentmaster, glaube ich, wirklich. Also ich glaube, wir werden einfach so anders aufs Leben vorbereitet, weil du einfach leider ja schon auch irgendwo ready sein musst, deinen Ursprung und deine Existenz zu verteidigen. Also dementsprechend muss ich auch sagen, mein Umfeld war immer so, dass ich auch gar nicht zweifeln musste, dass meine Existenz so krass hinterfragt wird. Oft kann man sich's natürlich nicht aussuchen, wie in der Schule oder so ähnlich. Aber ich glaube, da war es auch oft so, dass ich im Nachhinein eher erfahren habe, dann über Lehrkräfte oder so, bin ich auch meinen Eltern dankbar, weil hätte ich das früher gewusst, ich hatte gar kein Problem, Leuten zu sagen, dass ich sie nicht gut finde. Gerade was sowas angeht, wo ich auch weiß, da hast du dein Recht zu sagen, hey, sorry, aber deine Meinung geht halt nicht, weil es keine Meinung, sondern es ist Hass.
Voll.
Und ich glaube, das war ganz gut, dass auch da meine Eltern hier und da mal selber sich drum gekümmert haben, selber mal ein Gespräch gesucht haben mit Lehrern oder Ähnlichen.
Hört sich für mich an, als ob ihr einfach die Stärke von erwachsenen Queers abbekommen habt. Queers, ja. Die durch vieles in ihrem Leben gehen mussten, die sich so viel Bullshit anhören mussten und die sich gesagt haben, ich gebe euch das von Anfang an mit.
Ja.
Das, was die erst in ihrem Teenie-Alter oder später im frühen Erwachsenenalter gelernt haben, habt ihr schon von früh auf beigebracht bekommen. Also ich finde, man merkt euch das auch an. Ihr seid so richtig so strong einfach. Ich finde es voll schön, dass ihr das so früh abbekommen habt.
Ja, ich glaube, es ist halt auch ein totales Privileg in unserer Form, weil, also wir müssen uns ja nicht richtig outen, aber irgendwo ist es ja auch trotzdem eine Form von Outing und eben dann die ganze Lebensgeschichte erzählen. Das ist bei mir auch immer so, ja, eigentlich gar keinen Bock gerade. Also ich habe kein Problem damit, aber ich habe keinen Bock, dass du alles von mir weißt. So musst du ja auch nicht, aber es fängt ja an, wenn ich nicht meine Eltern sage, sondern ja, meine Moms. Wie, was, wer? Und ne, dann bist du direkt irgendwie so ein bisschen gezwungen zu erzählen und dann musst du eigentlich auch erzählen, ja, wie ist das mit meinem Vater und ja, wie war das denn dann und dann erzählst du plötzlich eine Stunde und das ist halt, ne,
das ist so.
Du hast einfach keinen Bock irgendwann, aber ich finde, es ist halt ein Privileg in unserer Form, das von Anfang an zu wissen, von Anfang an deine Klarheit zu haben, von Anfang an seine Argumente zu kennen und eben nicht erst dann mit 10 anzufangen, okay, jetzt haben mir es gestern meine Eltern erzählt, jetzt geht's los, jetzt muss ich erzählen. Und
voll.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es so wichtig ist, immer wieder darüber zu sprechen. Ich meine, vieles, was lange nicht möglich war, geht ja heute.
Mhm.
Aber einfach, dass die Awareness sozusagen da ist, dass es diese Familien gibt, das ist, glaube ich, gesellschaftlich schon wichtig. Dass wenn dann jemand vor mir steht, der zwei Väter oder zwei Mütter oder welche Familienkonstellation auch immer hat, dass die Überraschung sich sozusagen nicht auf diese Person entlädt, sondern man es einfach schon mal gehört hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist. Früher wurde ich eigentlich immer danach gefragt und heute wird es auch häufiger selbstverständlich einfach hingenommen, wenn ich sage, ja, meine beiden Väter, dann freue ich mich, wenn mal keine Nachfrage kommt, obwohl das für mich auch in Ordnung ist.
Ja. Das glaube ich.
Ja.
Aber Leute, wir liefern euch jetzt direkt noch ein Privileg, denn wenn Leute Fragen haben, ihr schickt ihnen einfach jetzt diese Folge. Das können sie sich doch selber alles anhören.
Mein Podcast. Sorry, keine Zeit.
Also das klingt alles schon sehr wholesome. Ihr wurdet sehr gut vorbereitet. Gab es also nie so Situationen, die ich voll gechallenged haben, wo ihr euch so dachtet, boah, warum muss ich mir das jetzt geben?
Also es gibt vor allem eine Situation, an die ich mich heute mit einem Lächeln erinnere, aber das damals wirklich gar nicht so witzig fand. Da waren wir bei meinen Großeltern, die wohnen in der Nähe von Hamburg. Das ist immer sehr, sehr schön. Und waren an einem Baggersee, es war Sommer, wir waren draußen und es waren meine Väter, mein Onkel und mein kleiner Bruder. Und ich meine, wir fallen natürlich vielleicht doch auch nochmal mehr auf, dadurch, dass eben meine Eltern weiß und mein Bruder und ich dunkelhäutig sind. Und genau, irgendwann kamen so relativ aggressiv so ein paar junge Männer und waren so, ja, wurde die entführt? Also wer sind die? Und so, und sind irgendwie so, ja, einfach auf uns losgegangen. Verbal. Und das war natürlich super unangenehm. Ich war auch noch relativ klein, also konnte ich mich jetzt auch nicht da wehren in dem Sinne. Und dann sind wir relativ schnell gegangen, weil es einfach wahnsinnig unangenehm war. Es war jetzt auch nicht so ein fürsorgliches Nachfragen, sondern ein offensichtliches Nicht-Einverstanden-Sein damit, wie jetzt die Konstellation da am See ist. Und wir sind dann weggefahren mit dem Auto zu meinen Großeltern. Dann gab es Kuchen. Dann hat sich mein Kinderherz wieder ein bisschen beruhigt. So, Oma hat ein bisschen gesagt, okay, ist jetzt nicht so schön und so. Da habe ich alles schon vergessen. Und ungefähr, ja, weiß ich nicht, 2-3 Stunden später stand dann die Polizei auf der Terrasse.
Nein.
Nebenbei dieser Kaffeezeit, genau. Und meinte, ja, sie hätten das gehört. Aber sie haben das natürlich gleich gesehen. Ich meine, da saßen meine Großeltern, meine Eltern und mein Onkel. Das war irgendwie die friedlichste Situation auf der Welt.
Kuchen
auf der Terrasse, Sommer. Und die meinten, haben sich dann auch entschuldigt und so. Genau, also das ist eine der wenigen Situationen, wo ich sagen würde, okay, das war wirklich, wo ich das Gefühl hatte, als Familie von außen auf eine Art bedroht zu sein.
Ich finde, das zeigt auch so richtig doll, wie da irgendwie Kinderschutz oder sowas als Vorwand benutzt wird. Nur um Queerfeindlichkeit halt,
um
seine Queerfeindlichkeit auszuleben. Voll. Weil es ist ja für dich voll bedrohlich, wenn da die Polizei auftaucht, wenn ihr gehen müsst.
Ich glaube, es ist ja auch immer die Art und Weise. Mhm. Also man merkt ja, wenn sich jetzt jemand Sorgen macht, dann geht man hin und sagt, hey, ist alles okay? Dann sagt man ja oder nein. Aber das wurde auch gar nicht jetzt akzeptiert in dem Sinne. Natürlich haben wir das erklärt, aber ich glaube, man kann das heute vielleicht mit einem Lachen erzählen und ist auch gut so. Aber ja. Ist es nicht immer nur leicht gewesen, sozusagen. Ja.
Glaube ich.
Ja.
Wie war das bei dir, Clara?
Also ich habe zum Glück nicht so was Heftiges erleben müssen. Also ich musste nie irgendwo mal gehen. Grundsätzlich muss ich schon sagen, ich durfte einfach immer ein harmonisches Leben leben, was jetzt so meine Familiensituation und mein Umfeld angeht. Aber natürlich gibt es immer mal die ein oder andere Lehrerin oder Lehrer in der Schule, der den ein oder anderen Satz loslässt. Müsste ungefähr siebte Klasse ungefähr gewesen sein. Da hatte unsere Geschichtslehrerin, wir hatten, glaube ich, das Thema Gleichheit, Gleichberechtigung und also sie wusste meine private Situation nicht bis dahin. Und irgendwie habe ich mich halt gemeldet, Beitrag geleistet und wollte irgendwie auch dann zum Thema, ich glaube, sowas wie Ehe für alle und keine Ahnung, ich habe halt so ein bisschen meinen queeren Senf dazu gegeben zu dem Thema. Und man muss auch dazu sagen, sie ist, glaube ich, wirklich im Kloster aufgewachsen oder so. Also wirklich ganz anderer Schlag von Mensch. Aber nichtsdestotrotz.
Hat aber trotzdem ihre Pädagogikrolle.
Richtig, genau. Und irgendwie habe ich es aus ihr rausbekommen, dass sie dann vor der Klasse gesagt hat, ja, sie weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist, wenn gleichgeschlechtliche Paare Kinder haben. Weil was so auf dem CSD in Köln rumläuft, da fragt man sich ja dann schon, wie sinnvoll da Kinder in der Familie sind.
Wow, okay.
Ja.
Statement.
Und, ja, Statement.
Aber jetzt bin ich gespannt auf dein Statement, weil ich weiß, das abgeliefert.
Ja, die Klasse war halt die ganze Zeit schon so am Bibbern und war so, okay, wann erzählt sie es, wann macht sie es, wann geht's los? Und irgendwann habe ich es natürlich dann gesagt, meinst du, ja, also ich bin übrigens Kind einer Regenbogenfamilie, ich habe zwei Mütter und es war natürlich sichtlich unangenehm für sie. Und sie hat dann direkt natürlich zurückgerudert und meinte, ja, sie müssen auf jeden Fall nach der Stunde nochmal zu mir kommen und wir müssen auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber sprechen. Am Ende der Stunde hat sie mir halt ins Gesicht gesagt, ja, bei Ihnen scheint ja wirklich was Gutes draus geworden zu sein. Aber ja, sie weiß es
so
ja
von
nicht.
Wegen, ja, sie sind die Ausnahme.
Ja, so nach dem Motto, also du hast es ja aufs Gymnasium geschafft. Und,
oh nee, die Gute muss nach
Kind.
Hause gehen und sich bilden.
Ja, die gute Frau sollte auf jeden Fall nicht Geschichte-Lehrerin
ja,
sein.
Das ist wirklich peinlich.
Ja, und meine Eltern fanden das natürlich auch nicht ganz so lustig und sind dann zur Direktorin gegangen und haben dann so Gespräche geführt. Und Ja, also ich glaube, danach hat sie verstanden, dass das nicht so cool war.
Es ist natürlich ein bisschen bitter, wenn der Outcome am Ende ist, dass irgendwie eine Siebtklässlerin einer erwachsenen Frau was beibringen muss. Aber ja. Es aber ist ja gut. Leider so. Jetzt hast du ja schon so wahrscheinlich ein Beispiel geliefert, aber gibt es so typische Fragen oder Vorurteile über Regenbogenfamilien, die ihr einfach wirklich nicht mehr hören könnt?
Genug auf jeden Fall. Mhm. Also, ich weiß nicht. Fängt natürlich an mit, wer ist denn bei euch zu Hause die Mama?
Ja, das ist bei uns genau dasselbe.
Dann natürlich, fehlt dir nicht was? Also, fehlt dir nicht eine Mutter? Fehlen dir nicht Frauen? Wo ich immer denke, also, als ob es im Leben eines Kindes in einer Regenbogenfamilie keine Frauen oder keine Männer gibt. Also ich hatte eine großartige Tante, meine Großeltern, also meine Großmutter, vor allem meine Großmütter. Solche Sachen kann man irgendwann nicht mehr hören. Aber ich glaube, es ist wie immer, Menschen versuchen halt ihr Lebensbild auf das von anderen zu übertragen und versuchen vielleicht manchmal auch einfach wirklich zu verstehen, ja, wie ist es denn oder wie funktioniert es? Deswegen antworte ich darauf immer und auch in Ruhe. Und es gibt halt in einer Familie mit zwei Vätern keine Mutter, aber daraus erwächst ja jetzt erstmal noch nicht, ob die Familienkonstellation gut oder nicht gut ist. Mhm. Es gibt auch alleinerziehende Eltern, die ihre Kinder großartig großziehen, da fehlt auch niemand. Familie ist immer da, wo man zu Hause ist und wo man sich wohlfühlen kann und ich glaube, daran sollte man Familien auch messen.
Mhm. Ich finde auch, du hast vorhin voll was Wichtiges gesagt, zu dem Punkt, dass jeder versucht, seine eigene Lebenssituation damit zu verstehen oder zu vergleichen. Also ich habe lange gebraucht, nachzuvollziehen, warum du davon ausgehst, dass mir was fehlt oder dass uns was fehlen könnte. Aber irgendwann verstehst du halt, dass die meisten Leute eben von ihrer Situation aus fragen, sich vorstellen, okay, ich bin jetzt mit Mama, Papa groß geworden. Was wäre, wenn mein Papa weg ist? Und dann gehst du ja davon aus, du hast das, was du mit ihm erlebt hast, die Verbindung, die hast du dann nicht mehr. Aber das ist ja gar nicht der Ursprung bei uns jeweils, weil wir ja nie so aufgewachsen sind. Also die kann ja faktisch nur was fehlen, was du hattest, was du kennst.
Ja.
Das schlimmste Vorurteil, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das gehört hast oder auch gehört hast, ist, was ich früher tatsächlich oft gehört habe, dass Kinder aus Regenbogenfamilien ja dann auch alle schwul und lesbisch werden. Was erstens auch fein ist. aber was natürlich statistisch Quatsch ist und auch im Umkehrschluss ja heißen müsste, dass aus Heterofamilien nur heterosexuelle Kinder rauskommen.
Oder dass Familien nur homosexuelle Heteros nicht geoutet sind.
Ja, genau. Was ja gut wäre. Ja. Ja, genau. Also Kinder aus Regenbogenfamilien haben eine genauso gute Entwicklung wie Kinder aus Nicht-Regenbogenfamilien, aus anderen Familienkonstellationen.
Clara, du hast hier jetzt gerade schon ins Mikro Statistik geflüstert. Mein Stichwort. Ich habe Zahlen.
So fehlt immer die Zahlen.
Nämlich dieses Vorurteil, über das wir gerade eben schon gesprochen haben, so ein Kind braucht Vater und Mutter, nur dann kann man sich irgendwie richtig entwickeln. Das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält, aber natürlich völliger Quatsch ist. Und dazu gibt es einige Studien, die nämlich bestätigen, dass es Kindern von homosexuellen Paaren mindestens genauso gut geht wie Kindern von cis-heterosexuellen Paaren und manchmal sogar besser. 2023 wurde nämlich eine Studie veröffentlicht, in der untersucht wurde, ob sich Kinder unterschiedlich entwickeln, wenn sie in Regenbogenfamilien aufwachsen oder mit cis-heterosexuellen Eltern. Und was ich dabei auch mega spannend fand, ist, Kinder aus Regenbogenfamilien, insbesondere im Vorschulalter, hatten laut der Studie eine bessere Eltern-Kind-Beziehung und weniger psychische Probleme.
Ja, irgendwie bin ich nicht überrascht, weil ich glaube, die Offenheit ist ganz anders im Haus. Und ich glaube, dass die Verbindung schon viel früher zu den Eltern so eng aufgebaut wird.
Ja. Ihr könnt mir halt auch vorstellen, dass natürlich auch die Hürden für Regenbogenfamilien so hoch sind, dass man sich so viel mit dem Prozess des Kinderkriegens beschäftigt schon vornherein, dass einfach man, glaube ich, besser prepared ist auf so eine Elternschaft.
Und es sind immer Wunschkinder.
Ja.
Dieses Vorurteil, was wir eben gedroppt haben, dass Kinder aus Regenbogenfamilien automatisch auch queer sind, haben wir auch mal gegengecheckt, also was die Wissenschaft jetzt dazu sagt. Mhm. Und das Ergebnis ist, Kinder queerer Eltern werden nicht automatisch queer. Surprise.
Surprise.
Das haben verschiedene Studien gezeigt.
Aber was ich, glaube ich, auch interessant finde, ist, dass aber natürlich die Wahrscheinlichkeit, also zu einem Outing oder zu einem früheren Outing, natürlich eher höher ist in der queeren Konstellation, als wenn du jetzt mit Hetero-Eltern aufwächst, weil natürlich Aufklärungsarbeit früher angefangen hat in den meisten Fällen und natürlich auch das Wissen, dass die Offenheit dafür da ist und dass du so akzeptiert wirst, wie du bist und dich ausprobieren darfst und finden darfst.
Clara, ich lieb's, weil ich glaube, du hast genau diese Studie gelesen, denn die Wahrscheinlichkeit, queer zu sein, ist laut ein paar Studien ein kleines bisschen größer. Die Gründe wurden jetzt nicht genannt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Kinder sich einfach viel früher damit auseinandersetzen, ja, ne, was du eben halt auch gesagt hast, und dass sie einfach sich selbst überdenken, vielleicht, dass sie nicht hetero sind.
Ja, ich finde, einmal muss man an der Stelle natürlich auch nochmal einhaken und einfach überlegen, was das überhaupt für eine Gedankenhaltung dahinter ist, anzunehmen, dass es schlecht ist, wenn die Kinder in der Form queer sind. Also,
ja, voll. Wenn,
allein, also ich finde die Frage eigentlich in sehr, sehr schlimmem Maße despektierlich. Selbst wenn es so wäre, es wäre ja egal, oder?
Ich lasse immer so Leuten diesen kleinen Bonus, dass sie sagen, okay, vielleicht wünschen sie sich irgendwie, dass das Kind keiner Diskriminierung ausgesetzt wird oder so.
Aber das ist wirklich 0,1% der Leute, die das fragen. Also.
Das ist ja auch mehr Symptomgebabbel als halt dann wieder Ursachen.
Auf jeden Fall.
Bearbeiten.
Voll. Auf jeden Fall liegt dem immer zugrunde die Grundannahme, dass es irgendwas Schlechtes ist.
Ja.
Ja. Es gibt in Deutschland tatsächlich immer mehr Regenbogenfamilien. Wie viele, weiß man aber tatsächlich nicht, weil eben auch die Familienkonstellationen so unterschiedlich aussehen können. Es gibt vor allem Schätzungen. Im aktuellen Familienreport vom Bundesfamilienministerium heißt es zum Beispiel, dass 2023 knapp, was glaubt ihr denn, wollt ihr raten?
Es sind wahnsinnig tiefe Zahlen. Ich habe mich damit, glaube ich, auch schon mal
Ich rate wirklich. Vielleicht 70.000.
Ich glaube, es sind weniger angegeben. Ich glaube, es sind irgendwie unter 50.000 angegeben.
2023 waren es laut dem Bundesfamilienministerium knapp 59.000 Kindern bei gleichgeschlechtlichen Ehepaaren oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Sag also dazwischen, würde ich sagen. Kennt ihr denn auch andere Kinder aus Regenbogenfamilien?
Also jetzt in meinem ganz engen Umfeld nicht, aber ich erinnere mich, als Kind gab es schon immer mal Kontakt mit anderen Regenbogenfamilien. Wobei für mich da immer weniger interessant waren, dass es Regenbogenfamilien sind, sondern dass da auch Kinder sind, mit denen man was unternehmen kann. Wie in anderen Familien auch. Also ich glaube, das ist dann vielleicht gerade am Anfang, als das Thema ja vielleicht auch noch neu war, wichtig gewesen, einfach um sich zu vernetzen. Aber das ist ja sozusagen der Teil von meinen Eltern gewesen und nicht von mir.
Also ist relevanter für die Eltern als für dich, ja. Wie war das denn bei dir, Clara?
Also ich glaube auch, dass es primär natürlich für die Eltern wahnsinnig wichtig ist, wenn man dann schon Kinder zusammen hat, dass man als gleichgeschlechtliche Paare da irgendwie Gleichgesinnte hat. Aber natürlich, ich glaube, man unterschätzt das oft, ist der Einfluss für die Kinder auf lange Sicht total wichtig. Zu wissen, es gibt viele Familien, die so aufgebaut sind wie unsere. Und ich hatte das von Anfang an sehr viel, eben dadurch, dass meine Eltern da immer politisch auch wahnsinnig aktiv waren. Und bei mir war es natürlich dann auch immer primär, ne, es sind andere Kinder, ist mir völlig egal, welchen Ursprung ihr habt. Aber diesen Unterton von wegen, wir haben trotzdem alle was gemeinsam und du hast auch deine Mamis und du hast deine Papis und so, das war schon toll. Und im Nachhinein würde ich das nie missen wollen.
Wie war das bei dir so, Raphael?
Ja, also bei meinen Eltern war das schon so, dass sie gerade in der Anfangszeit auch ziemlich politisch waren. Und wir waren ja auch in Talkshows und so, um einfach sozusagen dafür zu lobbyieren, in Anführungsstrichen. Das ist aber in den letzten Jahren schon auch zurückgegangen. Und ich muss sagen, für mich persönlich war, vielleicht kann man das auch kritisch hinterfragen, immer eher wichtig, dass es irgendwie zu einer Normalität kommt. Und deswegen, wenn ich mich so daran zurückerinnere, wenn diese Treffen als Kind waren, war ich da schon mal dabei, aber es war jetzt für mich nicht ganz so interessant so. Aber ich finde es wichtig, dass es stattfindet und ich finde es wichtig, dass man miteinander sich vernetzt und glaube ja auch, politisch zu sein ist in jeder Zeit wichtig, aber wir merken das ja auch jetzt gerade, dass vielleicht auch erkämpfte Fortschritte nicht überall so ganz von Dauer sind. Also sich irgendwie zusammenzuschließen und vor allem auch für die Sache einzustehen, ist schon wichtig.
Ein Raum, wo man sich ja zeigen kann, sei es als queere Person oder als Ally, um auch einfach so zu zeigen, ich unterstütze die Community, sind ja CSDs. Welche Rolle haben denn so CSDs in eurem Leben gespielt? Also wart ihr dann da so mit euren Familien auch und habt euch so voll proud gezeigt oder wie war das?
Ein Highlight des Jahres, sage ich euch ehrlich.
Ja. Nee, nicht.
Nicht?
Nee, also ich war, glaube ich, mit 17 das erste Mal auf dem CSD.
Mit oder ohne Eltern dann?
Ohne Eltern.
Okay.
Vielleicht war ich, als ich ganz klein war, aber könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ja. Eher Kaffee und Kuchen am Sonntag bei uns. Keine Ahnung.
Ich glaube, der Kuchen bei Omi muss sehr gut sein.
Ja, ist super gut.
Und Du meintest, bei dir ist ein Highlight dadurch entstanden jedes Jahr. Du guckst schon in deiner Fotomediathek gerade am Handy.
Ich bin schon am Scrollen.
Find mir gleich so ein Familienfoto oder was erwartet uns?
Ja, this one. And there's Mommy.
Oh Gott, cute. Ja, Leute, also ihr seht es gerade nicht, aber wir schauen gerade auf ein super süßes Tochter-Mutti-Foto. Mami oder Mama-Foto?
Mami.
Mami-Foto.
Mami-Foto.
Clovis, ich weiß jetzt nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin ganz beseelt gerade. Und ich habe natürlich auch mal wieder was mitgenommen. Also irgendwie fand ich es gerade nochmal wichtig, irgendwie diesen Punkt klar zu machen. Keine Regenbogenfamilie ist irgendwie schlechter als eine cis-hetero-Familie. Es fehlt an nichts. Und ja, ich hoffe, wir konnten irgendwie insbesondere diesen Punkt so wichtig machen, weil das begegnet mir so oft auch.
Ja, also traut euch, wenn ihr Kinder haben wollt, das Projekt anzugehen.
Es
lohnt sich. Und jetzt aus der Kinderperspektive kann ich sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Familienkonstellation. Und ja.
Ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Und ja, lasst euch von dem Traum, eine Familie zu haben, nicht brechen und macht das unbedingt, glaubt an euch, holt euch Hilfe, holt euch Beratung und ja, es wird alles gut.
Ich finde es auch super schön, dass ihr heute hier wart, Leute. Also ich nehme auf jeden Fall mit, wie auch jede andere Familie, ist auch jede Regenbogenfamilie anders, hat eine andere Konstellation, hat eine andere Dynamik, aber das, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass vor allem man als Kind dann super viel Stärke mitbekommt, super viel Offenheit, super viel ja, einfach Weltoffenheit. Ich glaube, man geht ganz anders durchs Leben. Ich glaube, man wächst nicht in so einer Box auf, sondern die Schachtel ist von vornherein auf. Man darf von vornherein rausfliegen, ausprobieren, man sein, wie man will, sich innerhalb von einem Jahr dreimal ändern und es ist alles voll fein. Und ich glaube, viele Kinder in cis-hetero-Konstellationen, Familien, strugglen damit. Deswegen, I love it. Vielen lieben Dank, dass ihr euch so geöffnet habt.
Dankeschön. Sehr gerne.
Danke, dass wir hier sein durften.
Dass wir da sein durften, genau.
Und an euch da draußen, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Yes, dann haben wir wieder eine brandneue Folge, Leute, und es wird wieder gut und juicy.
Bis dahin.
Bis denn.
Tschüssi. Tschüss.
Redaktion Melanie Strobel, Mila Hahner und Alex Reinsberg.
Produktion Axel Fischer-Neuschwander.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Vera Johansen, Veronika Grenzebach, Felix Schweigert, Eva Barreuter.
Social und Community Management Daniel Tonner-Leiva, Kevin Mitsch und Dimitrios Stratakis.
Puls.
Zwei Frauen, zwei Generationen und die Frage, wie hast du das erlebt? Im Podcast Ein Zimmer für uns allein mit Host Paula Lochte treffen zwei Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema. Diesmal queer, lesbisch oder wenn Frauen Frauen lieben. Die Kabarettistin Theresa Reichel und die Historikerin Bianca Walter teilen ihre Geschichten vom Aufwachsen ohne queere Vorbilder, ihrem Coming-out und der Bedeutung von Community-Räumen. Sie werfen einen Blick auf die Fortschritte in der Sichtbarkeit queerer Menschen und darauf, was noch fehlt. Den Podcast findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.